Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Das ist das Rabe-Info vom Mittwoch, dem 26. März. Schön, seid ihr dabei. In der heutigen Sendung geht es bei uns um folgende Themen.
أنا كنت مراهق بعدني لما انطلقت الثورة وأنا فعليا من العالم اللي كبرتني الثورة مع الجيل الكبير.
Mit der syrischen Revolution sei Mutassim Khalaf aufgewachsen, sagt er. Diesen Monat jährte sich die Revolution zum 14. Mal. Doch auch nach dem Sturz Assads ist es noch ein langer Weg zur Gerechtigkeit. Außerdem, Umweltaktivismus trifft auf Antirassismus, trifft auf Punk. Am Freitag spielt die Band Fulu Mitsiki aus Kinshasa in Bern. Und schließlich, im neuen Stück von Bühnen Bern trifft Hannah Arendt auf Adolf Eichmann. Dabei steht die Frage im Zentrum:
Wo beginnt's? Das Böse und wie, um Gottes Willen, kann ich es so früh erkennen, dass ich möglicherweise eben auch etwas dagegen tun kann?
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung. Zuerst aber die Nachrichten des Tages. Bei einem israelischen Angriff auf Kuwait im Süden Syriens sind 6 Menschen getötet worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Simon Keller hat die Details.
Das syrische Außenministerium erklärte, Israel habe bewohnte und landwirtschaftlich benutzte Gebiete im Dorf Kuwait in der südlichen Provinz Daraa mit schwerer Artillerie beschossen und aus der Luft bombardiert. Die israelische Armee erklärte, sie hätten, Zitat, mehrere Terroristen, Zitat Ende, identifiziert, die im Süden Syriens das Feuer auf sie eröffnet hätten. Das syrische Außenministerium verurteilte die fortgesetzte israelische Aggression auf syrischem Gebiet, die im Dorf Kuwait in der südlichen Provinz Daraa eine gefährliche Eskalation erfahren hat. Es fordert eine internationale Untersuchung der israelischen Angriffe, so das syrische Außenministerium.
Die Ukraine und Russland unterstützen eine vorgeschlagene Waffenruhe im Schwarzen Meer.
Das haben die USA gestern verkündet, wie Euronews berichtet. Demnach wollen die beiden Kriegsparteien im Schwarzen Meer eine sichere Schifffahrt gewährleisten, auf die Anwendung von Gewalt verzichten und den Einsatz von Handelsschiffen für militärische Zwecke verhindern. Zuvor hatte die USA während 3 Tagen zwischen der Ukraine und Russland verhandelt. Direkte Kontakte zwischen den jeweiligen VertreterInnen hat es dabei keine gegeben. Der ukrainische Verteidigungsminister stellte gestern via Social Media klar, dass jede Bewegung russischer Militärschiffe außerhalb des östlichen Teils des Schwarzen Meers eine Verletzung dieses Abkommens darstelle. In diesem Fall habe die Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung.
Nach Deutschland.
Die CDU-Politikerin Julia Klöckner ist in der gestrigen konstituierenden Sitzung des Deutschen Bundestags zur neuen Bundestagspräsidentin gewählt worden. Das berichtet der Deutschlandfunk. Klöckner gilt als umstritten. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, Lobbyarbeit zu den Nahrungsmittelkonzern Nestle zu betreiben. Neben Julia Klöckner sitzen 4 weitere Abgeordnete im Parlamentspräsidium. Andrea Lindholz, Josephine Ortleb, Omid Nuripur sowie Bodo Ramelow.
In die Schweiz. Der Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner darf als Gaga-Rechtsextremist bezeichnet werden.
Dieser Meinung ist das Aargauer Obergericht, wie SRF berichtet. Das Gericht hat den Publizisten Hansi Voigt freigesprochen. Voigt hatte Glarner im Dezember 2022 auf Social Media als, Zitat, Gaga-Extremisten bezeichnet, worauf Glarner den Publizisten anzeigte. Nach dem Bezirksgericht hat ihn nun auch das Obergericht von der verhängten Geldstrafe freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Glarner will den Entscheid ans Bundesgericht weiterziehen.
Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates schlägt einen indirekten Gegenentwurf zur SRG-Initiative vor.
Das hat die Kommission gestern mit 13-11 Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen. Der Vorschlag der Kommission sieht vor, dass Unternehmen schrittweise von den Abgaben befreit werden. Bis im Jahr 2035 sollen die Unternehmensabgabe für Radio und TV dann vollständig aufgehoben sein. Im Gegenzug soll der Bundesrat die Änderung der Radio- und TV-Verordnung aufheben, die er im letzten Jahr beschlossen hat. Der indirekte Gegenentwurf soll zudem nun in Kraft treten, falls das Initiativkomitee ihre Volksinitiative zurückzieht.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Simon Keller und Noah Piu. Die Wetteraussichten für die kommenden Tage sehen wie folgt aus. Morgen Donnerstag wechseln sich sonnige und bedeckte Abschnitte ab. Bei Höchstwerten von 13 Grad bleibt es trocken. Der Freitag beginnt neblig, zwischendurch zeigt sich dann die Sonne. Am Freitagnachmittag ist es wieder bedeckt bei bis zu 14 Grad. Am Samstag ist es bei Höchstwerten von um die 9 Grad bedeckt. Ab und zu ist mit schwachem Regen zu rechnen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die syrische Revolution jährte sich diesen Monat zum 14. Mal. Trotz dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember ist die Gerechtigkeit für SyrerInnen noch immer nicht hergestellt und das Land blickt auf eine unsichere Zukunft. Mutassim Khalaf ist Autor und Aktivist und einer der wenigen syrischen Geflüchteten in Libanon, die über Verstöße gegen syrische Flüchtlinge in Libanon berichten. Im Beitrag von Simon Keller erzählt der Schriftsteller und Aktivist, wie die Frage nach Gerechtigkeit mit der syrischen Revolution zusammenhängt.
Der 15. März 2011 markierte den Beginn des arabischen Frühlings in Syrien. Die Proteste begannen in der Stadt Dara und standen für politische Freiheit und den Sturz des Assad-Regimes. Zu dieser Zeit war Mutassim Khalaf Teenager gewesen, erinnert er sich. Er käme aus einer Generation, die mit der Revolution groß geworden sei und dann das Land verlassen musste. Aufgewachsen ist der syrisch-palästinensische Autor im Jarmuk-Lager für palästinensische Flüchtlinge in Damaskus. Syrien verließ er im Jahr 2016 aufgrund des Krieges, der in Syrien nach dem arabischen Frühling ausgebrochen war. Heute lebt der Schriftsteller gut 2 Autostunden von seiner Heimat entfernt, in Beirut. Die Frage nach Gerechtigkeit sei verwurzelt in der syrischen Revolution, erklärt Mutassim Khalaf. Doch für ihn und für seine Familie und Freunde erinnere dieser Jahrestag auch an den Schmerz vor dem Sturz des Ba'ath-Regimes. Mutassim Khalaf sowie viele weitere SyrerInnen hätten Freunde, die inhaftiert worden waren. Viele seien noch immer vermisst und das Land befände sich nach dem Sturz Assads in einer tragischen sozialen und humanitären Lage. Gemäß Schätzungen der Internationalen Kommission für vermisste Personen belaufen sich die Zahlen der vermissten SyrerInnen auf etwa 200.000. Darunter Personen, die infolge von willkürlichen Hinrichtungen, willkürlicher Isolationshaft, Entführungen und Verschleppungen, Zwangsumsiedlungen und anderen Menschenrechtsverletzungen vermisst werden. Die Frage nach der Gerechtigkeit stehe auch heute nach dem Sturz Assads noch immer im Raum und sei Kern der syrischen Revolution, so Mutassim Khalaf. Doch auch die Angriffe auf KurdInnen in den nördlichen Gebieten Syriens oder die israelischen Angriffe auf Gebiete Syriens müssten verurteilt und gestoppt werden. Die Verantwortlichen an den Verbrechen an SyrerInnen müssten zur Verantwortung gezogen werden. Für Mutassim Khalaf ist klar, dass die Gesellschaft in Syrien vor einem großen Berg Arbeit stehe.
Die Gesellschaft müsse verstehen, wie sie eine Politik aufbauen könne, die ohne den neuen Autoritarismus funktionieren könne. Mit dem Sturz Assads sieht Mutasim Khalaf also auch Verantwortung. Für ihn sowie Hunderte und Tausende JournalistInnen und SchriftstellerInnen sowie AktivistInnen sei es eine große Herausforderung, weiterhin zu dokumentieren, was den syrischen Menschen geschehe.
مئات وآلاف الصحفيين والكتاب والناشطين اللي بحاولوا يوميا توثيق طرح الأسئلة.
Es sei keine einfache Aufgabe, sich täglich mit Fragen der Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. Und trotzdem hält Mutasim Khalaf am Traum einer gerechteren Welt fest, denn dieser Traum führe dazu, dass er täglich aufstehe. Dieser Traum der Gerechtigkeit motiviere ihn weiterzumachen. Der Traum sei ein Mittel, um weiterhin für ein Heimatland, eine Gesellschaft zu streben, die in Gerechtigkeit, Freiheit und in einer Demokratie leben könne.
Über die Situation Syriens kommen heute bei einem Rundtischgespräch verschiedene Syrien-ExpertInnen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen. Sie diskutieren die jüngsten Entwicklungen sowie die aktuelle politische und gesellschaftliche Lage in Syrien. Die Veranstaltung findet an der Universität Bern heute Nachmittag um 16.15 Uhr statt.
Radio Info. Kultur.
Eine Mischung aus Umweltaktivismus, Antirassismus, Science-Fiction und Punk. Am Freitagabend tritt die Band Fulu Mitsiki im Dachstock der Reitschule auf. Sarah Heinzmann hat sich mit der Band per Mail ausgetauscht.
Beim Musikkollektiv Fulu Mitsiki ist der Name Programm. Fulu Mitsiki, das heißt übersetzt Musik aus Abfall. Auf den Müllhalden von Kinshasa sucht die Band nach den Rohstoffen für ihre Instrumente. Kanister, Plastikflaschen, Blechbüchsen, alte Rohre, weggeworfene Metallreste. Daraus werden Trommeln, Schlagzeuge und Xylophone. In diesem zusammengeflickten Musikkörper steckt eine tiefe Überzeugung. Alles könne wiederverwertet werden, jedes Fundstück trage ein kreatives Potenzial, so die Band. Fulu Mitsikis Klang ist inspiriert von der traditionellen kongolesischen Musik. Diese wird aufgemischt mit elektronischen Elementen und ab und an kommt ein bisschen Punk auf die Bühne. Passend dazu, die bunt schrillen Kostüme der Band, bestehend aus weggeworfenen Textilien, Kunstlederfetzen, alte Plastikfolien, Reißverschlüsse. Die Gesichter werden verdeckt von metallig schimmernden Masken und bunten Brillen. Auf dem Kopf Hörner aus Kunststoff oder Metall. Ein bisschen Cyborg, ein bisschen Astronaut, ein bisschen Punk. Fulu Mitsiki reiht sich mit ihrer Performance ein in die Tradition des Afrofuturismus. Der Afrofuturismus ist eine Strömung, die postkoloniale Geschichte und Science-Fiction kombiniert. Dabei wird ein neues, ein antirassistisches Zukunftsbild kreiert. Die afrofuturistische Zukunftsvision habe nichts mit hohen Gebäuden oder fliegenden Autos zu tun, so die Band, sondern mit einer Zukunft, in der sich die Menschheit wieder mit der Natur versöhnt habe. ein Bild der Befreiung somit. Die Band Fulumitsiki stammt aus der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa. Die Demokratische Republik Kongo war in den letzten Monaten wegen den Kämpfen zwischen den M23-Rebellen und Regierungstruppen in den Schlagzeilen. Hunderttausende mussten wegen dem Konflikt fliehen. Mit ihrer Kunst wolle Fulumitsiki daran erinnern, dass inmitten in diesem Konflikt auch Menschen leben, so die Band. Am Freitag tritt Fulumitsiki im Dachstock der Reitschule in Bern auf. Fulumitsiki ist dabei weit mehr als nur eine Band. Fulumitsiki ist ein punkiges Statement, eine ökologische Vision für eine andere Zukunft.
Fulumitsiki ist am Freitag im Dachstock zu sehen, Türöffnung 21 Uhr. Die Musik aus dem Beitrag stammt von einem Konzert im Berliner Humboldt-Forum.
Radar Info. Kultur.
Die politische Theoretikerin Hannah Arendt beobachtete 1961 in Jerusalem den Prozess gegen Adolf Eichmann, der Mann, der im Naziregime die Vernichtung von über 6 Millionen Jüdinnen und Juden organisiert hatte. Ihre Eindrücke verarbeitete Hannah Arendt im Buch Eichmann in Jerusalem. Darin beschreibt sie die Banalität des Bösen. Ein Begriff, der ihr auch Kritik einbrachte. Die Bühnen Bern beschäftigen sich in ihrem neuesten Stück mit diesem Buch. In Eichmann, wo die Nacht beginnt, treffen Hannah Arendt und Adolf Eichmann aufeinander. Ein fiktiver Dialog, wie gleich zu Beginn klargestellt wird, denn
Hannah Arendt
und Adolf Eichmann haben nie miteinander gesprochen.
Ich wollte deshalb von Regisseur Roger von Tobel wissen, wie er bei der Inszenierung dieser fiktiven Begegnung vorgegangen ist.
Wir haben uns natürlich erstmal mit den historischen Fakten auseinandergesetzt. Wir hatten auch einige ExpertInnen dabei, die uns am Anfang beraten haben und wie wir sozusagen in den gesamten Kosmos sowohl des Denkens und des Lebens von Hannah Arendt eintauchen konnten, aber natürlich auch in den Kosmos dieses doch sehr düsteren Zeitalters in den 30er und 40er Jahren in Deutschland und Europa. Und dann haben wir uns quasi diesen beiden, über diesen geschichtlichen und philosophischen Hintergrund, diesen beiden Figuren angenähert, um zu sehen, wie diese fiktive Situation in die Wirklichkeit hineinragt und uns so dieser Gegenüberstellung angenähert.
Sehr viel Recherchearbeit also. Was haben Sie dabei denn mehr gewichtet, dass das Ganze doch historisch irgendwie akkurat ist oder dann doch die künstlerische Vision?
Also ganz bestimmt hat es ganz viel damit zu tun, dass wir schon den Anspruch erheben würden, dass wir uns da sehr entlang der Historie auch bewegen. Das Stück tut es nicht immer. Es wird ja auch am Anfang gesagt, dass es eben ein fiktives Aufeinandertreffen ist und der Autor Stefano Massini sich da auch die künstlerische Freiheit rausnimmt, gewisse Sachen zuzuspitzen im Sinne seiner Interpretation, vielleicht auch des Blickes von Hannah Arendt auf diesen Herrn Adolf Eichmann. Aber natürlich hat es ganz viel mit einer Frage zu tun, so wie das im Theater eigentlich im besten Falle immer der Fall ist, dass wir uns mit vor allem unserer Realität auseinandersetzen wollen, mit Blick auf diese Historie oder dieses Aufeinandertreffen. Und da ist die Frage, wo beginnt's, das Böse? Und wie, um Gottes Willen, kann ich es so früh erkennen, dass ich möglicherweise eben auch etwas dagegen tun kann? Ja, eine doch sehr wichtige Frage, gerade in der jetzigen Zeit.
Die meiste Zeit im Stück steht Adolf Eichmann unter einem sehr grellen, kalten Licht. Hannah Arendt hingegen sitzt auf einem Stuhl unter einer Büro-Schreibtischlampe mit einem warmen Licht. Adolf Eichmann ist das Stück hindurch sehr berechnend auch und kalt und begreift sich als Stück einer Maschine. Hannah Arendt ist da leidenschaftlicher, wird öfters laut. Ist das Stück auch etwas eine Schablone für diesen Konflikt zwischen diesen beiden Weltanschauungen oder Geisteshaltungen, vielleicht auch das Berechnende, das Menschliche in sich Verneinende und das leidenschaftlich-Humanistische?
Das haben Sie wunderschön ausgedrückt. Besser kann ich das gar nicht sagen. Ich finde ja. Also ich finde ja, Hannah Arendt spricht in ihrem Werk auch immer wieder von dem Begriff der Würde, den sie im Stück anhand der Geschichte von Hans und Sophie Scholl erklärt, würde ich sagen. Dafür steht sie ein. Das sieht sie als sozusagen Grundannahme oder das müssen wir als Menschen in uns finden. Und diese Banalität dieses Funktionärsdaseins eines Adolf Eichmanns, sie hat ihn auch einen Hanswurst genannt in einem Interview, das sie mal gegeben hat. Ja, da stehen diese zwei Welten gegenüber. Und die eine hat tatsächlich das Bedürfnis, etwas herauszufinden von dieser anderen, doch so unbegreiflichen Seite.
Hannah Arendt beschreibt die Banalität des Bösen anhand von Adolf Eichmann als das Böse, das eben an einem Schreibtisch geschieht, das ohne niedere Motive eigentlich einfach so als bürokratischer Akt geschieht. Wo begegnet uns die Banalität des Bösen heute?
Das wäre ein großer Exkurs, nochmal über diesen Begriff der Banalität bei Hannah Arendt zu sprechen. Es war ja auch ein Stein des Anstoßes für einige KritikerInnen ihres Werkes Banalität des Bösen. Wir sehen ganz eindeutig ihr Vermächtnis darin, auf die Sprache aufmerksam zu machen. Die Dummheit, die in der Sprache liegen kann, in der Verkleinerung, in der Sloganisierung, in der Art und Weise, wie man Begrifflichkeiten vertauscht, anders benutzt, verdreht, das trifft uns heute ins Mark, würde ich sagen. Und insofern muss man sich absolut damit beschäftigen und wappnen. Sie sagt, genaues Denken und genaues Zuhören ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das sollten wir alle tun.
Roger Fronthobel haben wir gehört. Er ist Schauspieldirektor bei Bühnen Bern und hat beim Stück Eichmann, wo die Nacht beginnt, Regie geführt. Das Stück feiert heute Premiere und ist noch bis am 14. Mai in den Wiedmarhallen zu sehen.
Radar Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Mittwoch, 26. März. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Simon Keller und Sarah Heinzmann. Und im Studio ist jetzt Anfa Subkutan. Am Haube geht's gerade weiter mit euch. Um was geht's bei euch?
Ja, heute geht's unter anderem um Plüschvulvas und Sexualerziehung von Menschen mit Beeinträchtigung. Also es lohnt sich unbedingt dran zu bleiben.
Bleibt also unbedingt dran, jetzt gerade am Haube. Hier auf Rabe für euch am Mikrofon ist der Noah Biu. Macht's gut, hey schön und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.